Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, der uns tröstet, wie ein seine Mutter tröstet, und von Jesus Christus, unserem auferstandenen Herrn. Amen. Abstand halten, liebe Gemeinde. Mehr als 2 Jahre lang hat diese Regel unser Leben und unser Miteinander bestimmt. Das wirkt nach, bis heute. Ich jedenfalls muss es immer noch regelrecht einüben, mich ohne mulmiges Gefühl in größeren Menschenansammlungen aufzuhalten oder dicht gedrängt mit anderen in einer Bank zu sitzen. Noch immer geschieht es, dass ich unwillkürlich zusammenzucke, wenn mir jemand nahe kommt. So tief hat sich dieser Ausnahmezustand der Corona-Zeit ins Unterbewusstsein eingebrannt. Und zugleich habe ich in jener Zeit so intensiv wie nie gespürt, was menschliche Nähe bedeutet, wie wichtig und wie kostbar das ist, ein Händedruck, eine Umarmung, körperlich berührt zu werden, und wie das fehlt, wenn es nicht da ist. Ausgerechnet durch den Abstand kommen uns jene Menschen nahe, von denen wir eben hörten im Evangelium des heutigen Sonntags. 10 Männer vor 2000 Jahren im Nirgendwo zwischen Samarien und Galiläa, mit Aussatz geschlagen, Flecken, Beulen, Pusteln auf der Haut. Das Infektionsrisiko war sehr hoch. Immerhin konnte man diese Gefahr deutlich erkennen. Sie lauerte nicht unsichtbar, wie wir es erleben mit allerlei umherschwirrenden Viren. Diese Gefahr war zu sehen, und unter Androhung von Strafe mussten sich die Aussätzigen fernhalten, sogar von ihren nächsten und liebsten Menschen. Eine solche Situation verbindet die Schweiß zusammen, damals wie heute. Aus dieser Gruppe der potenziell Gefährlichen war längst eine Schicksalsgemeinschaft geworden. Eine Schicksalsgemeinschaft der Vereinzelung und der Einsamkeit. Eine Sehnsuchtsgemeinschaft, die mit aller Kraft nur eins erhofft, dass es wieder anders wird. Am liebsten so wie früher, als sie sich unbeschwert im Leben tummeln konnten, zusammen mit anderen. Ohne eine Gefahr zu sein für jeden und jede, die in die Nähe kamen. Früher schien das diesen Menschen so selbstverständlich. Und wir erinnern uns auch noch, wie selbstverständlich uns das immer vorkam. Auf einmal ist es zu einem unerfüllbaren Wunsch geworden. Abstand halten, das ist das Erste, was den 10 Männern durch den Kopf schießt, als sie da draußen im Nirgendwo zwischen Samaria und Galiläa auf Jesus treffen. Abstand halten, auch im Blick auf Jesus. Und sie halten Abstand, wie sich's gehört. Wenn einer aussätzig ist, soll er zerrissene Kleider tragen und das Haar lose und den Bart verhüllen. Er soll allein wohnen, weit draußen, und laut rufen, unrein, unrein, damit ihm niemand zu nahe kommt. So steht's in der Heiligen Schrift, so steht's im Gesetz. Also bleiben sie von Ferne stehen und rufen. Aber ihr Ruf ist ein anderer als der im Gesetz. Sie rufen nicht unrein, unrein, nicht diesen schrecklichen Ruf, diesen Ruf, der sämtliche Beziehungen zerstört. Haltet euch fern, unrein. Nach dem Gesetz hatten Unreine nicht einmal mehr Zugang zu Gott. Als sie von Ferne mehr ahnen, als sie sehen, dass Jesus da ist, schreien sie nicht unrein, sie schreien, nein, es schreit aus ihnen heraus: Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. Was mag in diesem Ruf alles mitschwingen? Die elenden Schmerzen auf der Haut, der Ekel vor dem eigenen Körper, die Sehnsucht nach der Familie, nach Zuhause, nach Alltag, nach Normalität, die Sehnsucht nach Gott, das Verlangen, berührt zu werden, endlich wieder umarmt, gestreichelt, geküsst und die plötzliche Ahnung, jetzt in diesem Augenblick, wo Jesus nahe kommt, da kann etwas anders werden. Viele, liebe Gemeinde, viele sehnen sich gegenwärtig in diesen belasteten Zeiten danach, unser Alltag, auch unser Alltag, könnte sich endlich wieder erholen aus diesem andauernden Ausnahmezustand, den wir jetzt seit Jahren erleben. Viele warten inbrünstig darauf, es möge endlich mal Schluss sein mit diesem permanenten Krisenmodus, in dem sich ein Schrecken an den anderen fügt, eine Gefahr die andere übertrumpft, eine Not die andere ablöst und alles anscheinend immer schlimmer und aussichtsloser wird. Kaum ist die eine Schreckensnachricht aus den Nachrichten verschwunden, da bricht schon die nächste ein. Kann das Leben, so stöhnen viele, kann das Leben nicht endlich mal wieder normal sein? Und wenn wir jetzt mitriefen, liebe Gemeinde, wenn wir mitriefen mit diesen 10 Aussätzigen, Sie und ich, Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser, was schrie sich dann wohl aus uns heraus? Welche Not, welche Angst, welche Hoffnung? Wie klingt der Ruf aus den Mündern derer, die an Kriegsfronten kämpfen, jetzt gerade zur Stunde, oder die sich in Bunkern verkriechen, vor Bomben? Wie hört er sich an, dieser Ruf, da, wo Wasserfluten alles ersäufen oder wo Feuersbrünste plötzlich alles verschlingen? Wie wird der Ruf laut aus den vielen dunklen Hinterzimmern, wo Frauen und Kindern Gewalt angetan wird, wo keiner hinguckt und wo alle drüber schweigen? Oder was mag sich herausschreien aus den Seelen und Kehlen der Menschen in Marokko nach dem schweren Erdbeben gestern? Da sind die Klagen der Angehörigen von inzwischen über 2000 Todesopfern, über 2000 diese Zahl, alles, jeder Einzelne, ein Mensch wie Sie und ich, auf einmal weg durch ein Erdbeben. Da ist das Stöhnen von noch mehr Verletzten, die gerettet wurden oder die da immer noch unter den Trümmern liegen. Erbarmt euch unser, so flehen diese Menschen auch uns an, um Unterstützung und um Hilfe, voller Angst, dass sie vergessen werden. Erbarmt euch unser, so erschallt es aus ungezählten Orten der Erde. Es dringt in Gottes Ohren und es dringt bis hin zu uns. Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. Diese 10 Männer rufen von Weitem, sie schreien laut. Und Jesus, lesen wir, und Jesus sieht. Und da er sie sah, sprach er zu ihnen. Das ist auffällig. Ein Ruf, liebe Gemeinde, den hört man doch. Ein Schrei gellt in den Ohren. Jesus sieht. Jesus sieht den Schrei. Ein Schrei sehen. Das ist mehr als hören. Es ist, als hätten die Augen Jesu eigene Ohren. Jesus sieht mit den Augen Gottes. Sein Blick ist ein göttlicher Blick, wie damals bei Mose in der Wüste, als Gott sprach: Ich habe das Elend meines Volkes gesehen, ich habe ihr Schreien gehört, ich habe ihre Leiden erkannt und ich bin herniedergefahren, sie zu erretten. Oder wie damals bei Hagar, die sie hinausgeekelt hatten und fortgejagt und die dann da draußen in der Wüste erkennt: Ja, du bist ein Gott, der mich sieht. Oder wie bei Maria, die dann den Gottessohn zur Welt bringen wird. Er hat die Niedrigkeit dieser seiner Magd angesehen. Jesus sieht, als sie rufen, sieht er das Leid dieser 10. Er sieht ihre Sehnsucht Und er reagiert. Allerdings nicht mit einer Therapie, nicht mit einer Heilung. Jedenfalls hören und lesen wir im biblischen Text nichts davon. Keine Salbe, kein Verband, keine Handlung in irgendeiner Weise, nicht mal ein heilsames Wort. Nur dieser eine dürre Satz: geht hin und zeigt euch den Priestern. Die Priester, die wachen darüber, dass kein Unreiner, keiner von denen, die nicht dürfen, in Gottes Nähe kommt. Die Priester prüfen und entscheiden, wer wieder am normalen Leben teilnehmen darf und wer wieder am Glauben teilnehmen darf. Endlich wieder in die Synagoge gehen, endlich wieder die großen Feste mitfeiern, mit den anderen zusammen singen und beten, allen zeigen, ich bin rein. Und wenn ich rein bin, dann sieht auch Gott mich wieder an. Darüber wachen sie. Die 10 machen sich tatsächlich auf den Weg. Das Einzige, was sie haben, ist dieser dürre Satz, den Jesus sagt: geht hin und zeigt euch den Priestern. Und sie gehen los aufgrund dieses einen Satzes. Was für ein Vertrauen. Wie weit sie laufen müssen, was sie unterwegs da so erlebt haben, was sie einander erzählen, wie sie sich gegenseitig ihr Leid klagen oder einander vielleicht Mut zusprechen. Der Evangelist Lukas erzählt von all dem nichts. Ob sie unterwegs von Zweifeln gepackt werden, vielleicht haben sie einander und auch sich selbst neugierig gemustert. Sind diese ekligen Geschwüre und die Pusteln eigentlich schon weg? Wir erfahren nichts darüber. Da gibt es lediglich diese magere Feststellung und es geschah, als sie hingingen, wurden sie rein. Im Gehen wurden sie rein. Und einer unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte um, pries Gott mit lauter Stimme und fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Wieder ist vom Sehen die Rede. Einer der vormals Ausgesetzten sieht, wie sein Leben plötzlich wieder anders geworden ist. Er nimmt genau wahr, was sich da unterwegs an ihm verändert hat. Und er kommt zurück, weil dieser Jesus ihn gesehen hat in seiner Not. Es ist, als gäbe er den Blick zurück, den Jesus ihm zuvor geschenkt hat. Diesen Blick mit Gottes Augen, der ihm, dem Ausgesetzten und dem Unansehnlichen, Ansehen schenkt. Dieser eine kommt nicht zurück, weil es sich so gehört. Der kommt nicht aus Anstand, weil man sich eben höflicherweise bedankt, wenn einem was Gutes widerfuhr. Ich glaube, er staunt, der freut sich. Und in diesem Überschwang seiner Freude gibt er Gott die Ehre. Und das war ein Samariter, erzählt Lukas. Also keiner, der es gewohnt ist, Gott zu danken, keiner, der es gewohnt ist, zum Gottesdienst zu gehen, keiner, der sich als gläubig bezeichnen würde oder als fromm. Ein Fremder, so heißt es. Mit den Juden, die an Gott glauben, hat er nichts zu schaffen. Im Gegenteil, man geht sich aus dem Weg, man wechselt die Straßenseite, wenn man einander begegnet, und dazu braucht es gar keinen Aussatz. Fremd reicht schon. Ausgerechnet der, wer hätte das gedacht? Sind nicht die 10 rein geworden, wo sind aber die 9? Fragt Jesus. Und diese Frage hat keinen Unterton. Ich höre ihn nicht. Jesus will nicht tadeln. Das ist eine offene Frage und die sucht eine ehrliche Antwort. Ich höre ein leises Werben und Locken darin. Ja, Jesus wirbt und lockt. Wo sind die 9 eigentlich? Dieser eine Mensch, was der da tut, das ist mutig. Was der macht, ist stark und überhaupt nicht selbstverständlich. Immerhin, liebe Gemeinde, wir müssen uns das vorstellen, geht dieser eine den ganzen Weg noch einmal zurück. Bis an diese Stelle da draußen, ganz weit vor, draußen vor den Toren des Dorfs, wo er ausgesetzt war wegen seiner angesteckten Krankheit. Bis an die Stelle, als er ganz weit da draußen auf Abstand seine Not herausschrie. Diesen ganzen Weg geht er noch einmal zurück. Man hätte doch denken können, der ist froh, das endlich hinter sich zu lassen. Er geht hin, zurück bis zu den jämmerlichsten Gefühlen, zu den wundesten Stellen, zum schlimmsten Schmerz, zur elendesten Einsamkeit. Dieser Mensch, der da zurückkommt zu Jesus, stellt sich noch einmal seiner ganzen Vergangenheit mit ihrer ganzen Wucht, die er doch jetzt endlich hinter sich hat. Das ist echt stark und auch gar nicht so ohne. Vielleicht haben die anderen neun zurzeit diesen Mut noch nicht, auch nicht die erforderliche Kraft. Vielleicht sind die noch nicht stark genug für die Erinnerung. Sich erinnern ist ja echte Arbeit. Vergiss nicht, Seele, da kommt ja nicht nur das Gute, da kommt ja auch viel Elendes in den Blick. Und danken, danken geht nicht ohne Erinnern. Vergiss nicht, Seele, vergiss nicht, was Gott dir Gutes getan hat. Damit beginnt der Glaube, zurückzugehen in das eigene Leben und sich erinnern und staunen und dankbar werden. Und manchmal braucht das lange, weil da so viel Schwieriges und Schlimmes im Wege ist. Der eine, der da umkehrt und zurückkehrt und nicht vergisst, der ist den anderen, die ihren Weg geradeaus weitergehen und die vermeintlich schon viel weiter sind, eigentlich voraus. Im buchstäblichen Sinne des Wortes vorläufig voraus in diesem Zurückgehen. Steh auf, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Wo sind aber die Neuen, höre ich Jesus fragen. Wo sind sie, liebe Gemeinde? Und wo bin ich eigentlich? Es ist, als fragte Jesus uns. Und wieder ist mir, als höre ich, wie er wirbt und lockt. Mach dich auf und geh deinen Weg zurück, den Weg, den du bis heute gegangen bist. Geh zurück, wenn du dich stark genug dazu fühlst. Geh zurück auch an die Orte, wo es schwer war. Entdecke, wer dich da angesehen hat und für dich da war und erinnere dich, was sich verändert hat. Vielleicht, manchmal kann das gut sein, nimmst du einen vertrauten Menschen mit als Begleitung, so dass du nicht alleine gehen musst. Du wirst an wunde Stellen kommen bei diesem Zurückgehen. Es wird manchmal wehtun und du wirst viel sehen auf diesem Rückweg. Du wirst erkennen, wo dir geholfen wurde, wo du weitergekommen bist, obwohl du eigentlich gar nicht wusstest, wie. Wo sich etwas verändert hat, obwohl du es dir gar nicht vorstellen konntest, dass sich überhaupt noch mal etwas verändert. Wo du Vertrauen riskiert hast und es wurde belohnt. Wo dir Kraft zuwuchs, als du schon dachtest, ich halt's nicht mehr aus. Wer weiß, vielleicht geht dir unterwegs mitten im Erinnern das Herz auf. Und wer weiß, vielleicht wirst du dann auch zu dem einen, der kommt und Gott lobt und du kannst gar nicht anders. Das wünsche ich Ihnen. Das wünsche ich uns in Jesu Namen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.